SR Kultur. Zeitzeichen. Stichtag heute,
2. Dezember 1929. Der Frauenkrieg in Nigeria.
An diesem Morgen im Dezember gleiten Dutzende Kanus über den Imo-Fluss in Nigeria. Darin hunderte Frauen, die sich den Gewehren britischer Kolonialsoldaten entgegenstellen werden. Singend und nackt. Nach einer Tradition, mit der Frauen in Nigeria bis in die Gegenwart ihre Anliegen durchsetzen. Onyeka Igwe ist eine von vielen, die die Erinnerung an die starken Frauen in Nigeria wachhalten.
In vielen Tänzen heulten die Frauen wie Hunde. Eine Frau, die das besonders gut konnte, ging in die Mitte, um sie anzuführen.
In einer Performance im Netz tanzt die Künstlerin ein uraltes Ritual. Sitting on the Man.
Sitzen auf dem Mann.
Es zeigt die Widerstandskraft der Nigerianerinnen gegen männliche Gewalt.
Also jemand, der konkret die Rechte, die Interessen, die Bedürfnisse von Frauen, insbesondere von schwangeren Frauen, missachtet hat, der wurde bestraft.
Sagt die Ethnologin aus Essen.
Ich bin Rita Schäfer, freiberuflich tätige Afrika-Wissenschaftlerin und mein Arbeitsgebiet ist die Genderforschung auf dem Kontinent.
Für Gewalt gegen seine Ehefrau wird der Mann nicht nur von ihr bestraft, sondern kollektiv.
Von den Frauen aus der Umgebung, das heißt von anderen Ehefrauen und möglicherweise von den Schwestern dieser betroffenen Frau. Und dazu ist dieses Sitting on the Man.
So passiert es,
dass Frauen kollektiv zu einem Gehöft des Täters, des Missetäters gekommen sind, dort getanzt, gesungen haben, ihn in ihrem Gesang beschämt haben als Mann, ihm seine Männlichkeit abgesprochen haben, lautstark, dass alle Männer der Gemeinde gehört haben, was das Problem ist.
Überliefert ist auch,
dass Frauen sich ausgezogen haben und dann mit ihrem Hintern auf den Körper des Mannes gesetzt haben.
1929 wird dieses Ritual einen Krieg mitentscheiden. Einen Krieg, der die britische Kolonialherrschaft im Niger-Delta stärker ins Wanken bringt als jeder Widerstand zuvor.
Die Problematik hatte einen langen Vorlauf.
In Nigeria steht der Mann für die Weite des Landes, die Frau für den Baum, der Früchte trägt. Beides gehört zusammen. Wer dieses Gleichgewicht stört, muss zurückgeholt werden, zur Not durch draufsetzen. Frauen haben in vielen Ethnien Nigerias traditionell großes Gewicht, auch politische Mitsprache. Aber als die Briten das westafrikanische Land von 1861 an erobern und 1914 zur Kolonie erklären, ist bei ihnen wenig Bemühen erkennbar, das alles zu verstehen.
Nichts, gar nichts.
Für die Einheimischen wird das Leben unter britischer Herrschaft schwer. Frauen werden von den Machthabern marginalisiert. Männer müssen in Zwangsarbeit Straßen und Eisenbahnen bauen. Damit fallen sie zu Hause oft ausgerechnet während der Ernte aus. Die Briten fluten die Märkte mit minderwertigen Stoffen zu überhöhten Preisen. Für Palmöl dagegen, in vielen Familien Haupteinnahmequelle, zahlen sie vor allem in der heraufziehenden Weltwirtschaftskrise in den 1920er Jahren immer weniger.
Denn mit dem Ende des Sklavenhandels hatten die Briten großes Interesse an dem Palmöl. Das wurde genutzt für die Herstellung von Seife, für die Herstellung von Rinderfutter und für die Herstellung von Margarine.
Erzeugt und zu Markte getragen wird das Palmöl vor allem von den Frauen. Sie verfügen über weitreichende Beziehungen.
Die Märkte in den Städten, das waren die Bereiche der Frauen. Da hatten die Frauen die Kontrolle über die Marktstände, über die Produkte, über die Preise. Also Märkte waren die Sphäre der erwachsenen Frauen und nicht der Händler. Und das haben alle Männer respektiert.
Weil die Kolonie am Golf von Guinea in Westafrika weniger ertragreich ist als erhofft, müssen die Einheimischen auch Kopfsteuern zahlen. Nur die Männer? Und zunächst nur die im Norden Nigerias. 1928 aber werden nun auch die Männer in den südöstlichen Provinzen rund um das Niger-Delta herangezogen. Unter Aufsicht der einheimischen Statthalter der Kolonialverwaltung, der Warren Chiefs. Ausgebildet auf christlichen Missionsschulen, sorgsam ausgewählt. Vertraut mit der englischen Sprache, den kolonialen Gepflogenheiten. Die Indirect Rule.
Indirekte Herrschaft.
Es ging darum, einzelne Männer zu kaufen, sie gefügig zu machen, sodass diese dann im Auftrag der Kolonialverwaltung agiert haben. Ganz konkret gegen die Interessen der lokalen Bevölkerung und speziell gegen die Interessen von Frauen.
Die Warren Chiefs werden von vielen Einheimischen als Kollaborateure verachtet, verdächtigt, sich an Steuereinnahmen persönlich zu bereichern. Im November 1929 bringt eine Volkszählung, die den Besitz eines jeden Mannes erfassen soll, das Fass zum Überlaufen. Im Dorf Olokor ist die Krankenschwester Nwanye Ruwa nicht bereit mitzumachen. Als der arbeitslose Lehrer Mark Emeruwa, den der Warren Chief zum Zählen geschickt hat, auf ihrem Hof erscheint, gerät sie mit ihm körperlich aneinander. Er flieht, Frauen laufen zusammen, tragen die Geschichte in die Region hinaus. Und damit das Gerücht, auch Frauen würden künftig besteuert.
Warum sollen wir Steuern zahlen? Wir sind abhängig von unseren Ehemännern. Wir können selber weder Essen noch Kleidung kaufen. Wie sollten wir Geld für Steuern haben?
Das Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. An mehreren Orten eilen Frauen in Scharen zu den Warren Chiefs, verlangen eine schriftliche Erklärung, dass sie steuerfrei bleiben werden.
Und wenn die Warren Chiefs nicht dazu bereit waren, dann haben sie diese Strategie der Sitting on the Man gegen den jeweiligen Warren Chief angewandt. Was für diesen Mann sehr, sehr beschämend war.
Officer, you have to do something.
Officer, tun Sie etwas. Diese Frauen sind tollkühn.
In seinem Kinofilm über die Ereignisse von 1929 zeigt der Regisseur Moses Escor, wie hilflos die kolonialen Truppen dem Widerstand begegnen. Am 2. Dezember 1929, heute vor 95 Jahren, wird der Warren Chief des Dorfes Olokor, Okugo heißt er, seines Amtes enthoben und inhaftiert, um die Lage zu beruhigen. Doch damit erreicht die Kolonialverwaltung das Gegenteil. Eine Großdemonstration zieht zur Bezirkshauptstadt Bende, in der Okugo einsetzt. Mehrere tausend Frauen, bewaffnet mit Palmwedeln und Zweigen, der Beginn des Frauenkriegs.
In the name of the government of England.
Im Namen der englischen Regierung sage ich euch, bringt die Frauen zurück in die Dörfer. Jetzt!
Ihr Widerstand gegen Steuern ist längst auch ein Aufstand gegen die koloniale Herrschaft. In vielen Dörfern und Städten im südöstlichen Nigeria. Ihre lokalen Netzwerke erleichtern es den Frauen, sich zu organisieren. Sie schicken einander Palmwedel, das traditionelle Symbol, wir brauchen Hilfe.
11. Dezember.
Demonstration in Aba. In Asumini brennt das Gerichtsgebäude. Ein britischer Arzt überfährt zwei Frauen. Beide werden tödlich verletzt.
12. Dezember.
Gewaltsame Demonstration in Aba. Angriff auf Regierungs- und Handelshäuser.
14. Dezember.
Demonstration in Ikot Ekpene.
15. Dezember.
In Uto Etim Ekpor. Sturm auf ein Gerichtsgebäude. 16 Frauen werden erschossen, viele weitere verletzt.
16. Dezember.
Demonstration in Ikono. 3 Gefängnisinsassen befreit.
Und schließlich auch am 16. Dezember das Massaker von Egwanga. Am Strand des Flusses Imo, unweit der Stelle, an der noch gut 100 Jahre zuvor Sklaven nach Amerika verschifft worden sind. Mehr als 2000 Frauen sind gekommen, um für ihre Forderungen zu kämpfen.
Today, 16. Dezember 1929.
Keine Steuern für Frauen, aber auch keine Miete für ihre Marktstände, keine Haft für Prostitution und mehr. Nackte Frauen in Kanus auf dem Fluss.
Wenn sie uns töten wollen, dann lasst sie uns töten.
Zu Verhandlungen kommt es nicht.
What is it again?
So many women.
Viele Frauen, Hunderte, alle nackt.
All of them naked.
Naked.
They're not human.
Nackt? Das sind keine Menschen, das sind Tiere. Gehen Sie mit Ihren Leuten zum Strand und töten Sie all diese Tiere.
No problem, sir.
In seinem Film führt der nigerianische Regisseur Moses Escor rassistische Motive an für das Blutbad, das nun einsetzt.
All right. Go back. Three.
Mehr als 30 Frauen werden von den Soldaten erschossen. Viele ertrinken im Fluss, Dutzende werden verletzt, mehrere sterben im Krankenhaus.
Der Konflikt endete mit Gewalt, und zwar massiver, unverhältnismäßiger kolonialer Gewalt. Anstatt mit den Frauen zu reden und ihre Anliegen zu verstehen versuchen, wurde auf sie scharf geschossen, und zwar an mehreren Orten.
Mehrere 10.000 Frauen beteiligen sich in diesen Wochen an dem Krieg. Sie attackieren keine Menschen, aber Gerichtsgebäude, Postämter, britische Geschäfte, sie befreien Gefangene, alles Attacken auf die kolonialen Strukturen. In den Auseinandersetzungen kommt ein Mann ums Leben, der zufällig zwischen die Fronten gerät. Offiziell werden 55 Frauen getötet, vermutlich aber deutlich mehr.
Das kam in London an. Es gab große Irritationen, dass auf nackte, unbewaffnete Frauen, die gesungen haben, mit massiver Gewalt geschossen wurde und mindestens 50 Frauen sofort tot waren und nicht gezählt wurde, wie viel an den Verletzungen noch starben.
Die Gewaltanwendung war nicht größer als unbedingt notwendig, um die randalierende Menge zu vertreiben.
Rechtfertigen sich die britischen Militärs. Eine erste, nur von Weißen besetzte Untersuchungskommission sieht es ähnlich.
Die Frauen waren mit Stöcken bewaffnet. Manche hatten Macheten. Und weil sie nicht weichen wollten, musste der verantwortliche Offizier den Befehl geben, zu feuern.
Nach Protesten wird eine weitere Kommission einberufen. Sie ist auch mit Vertretern der lokalen Bevölkerung besetzt und nimmt sich Zeit. Hört hunderte Opfer an, nigerianische Frauen und Männer, Soldaten, Kolonialbeamte, die Dörfer haben anzünden lassen, um den Widerstand zu brechen. Aus dem Bericht spricht das Staunen, wie gut sich die Frauen organisieren konnten.
In so großer Zahl, in so kurzer Zeit.
Von Frauen angeführte Störungen hatten wir hier noch nie.
Am Ende müssen viele britische Vertreter ihren Hut nehmen. Nigerianerinnen bekommen mehr Rechte, einige von ihnen werden sogar zu Warren Chiefs ernannt, bevor die indirekte Herrschaft wenig später abgeschafft wird. Organisierten Protest von Frauen gibt es in den folgenden Jahrzehnten immer wieder, auch nachdem Nigeria ab 1960 unabhängig ist. Und dabei kämpfen die Frauen auch heute noch manchmal mit den Waffen von damals. Etwa wenn es um die rücksichtslose Ausbeutung der Ölfelder durch die großen Konzerne geht. Die Umweltzerstörung durch das permanente Abfackeln des dabei austretenden Gases.
Früher konnten wir Dinge kaufen und verkaufen. Etwa Fisch.
Crayfish, Periwinkel.
Erzählt diese Frau im nigerianischen Radio.
But now. Nothing to buy.
Heute können wir nichts mehr kaufen, wenn kein Geld mehr da ist. Da ist Hunger, Leiden, Armut. Du kannst die Kinder nicht mehr zur Schule schicken.
Kurz nach der Jahrtausendwende besetzen nigerianische Frauen in Escravos im Niger-Delta eine Ölanlage der US-Firma Chevron und drohen, sich nackt auszuziehen, wenn die Firma nicht einlenkt. Sie lenkt ein.
Hello, you watch the NAN News Highlights. I am Timi Tokpe Bonley.
Am 8. März 2018, dem Internationalen Frauentag, ist der Krieg der Frauen von 1929 fast der Aufmacher in den nigerianischen Nachrichten.
The UN Women has recognized the Aba Women's Riot of 1929, which ignited a revolution in the defense of women's rights in Nigeria, as a noteworthy women-led demonstration.
Eine nennenswerte von Frauen angeführte Demonstration findet die UNO-Frauenorganisation. Aber warum verwendet sie auf ihrer Website dann immer noch den Begriff ABBA Riots, die Unruhen von ABBA? Die Essener Ethnologin Rita Schäfer kann mit dem Begriff wenig anfangen. Schon die Begrenzung auf den Ort ABBA sei viel zu eng.
Und das Selbstverständnis der Frauen, der Protestierenden, war aber, es ist Krieg.
Ein Krieg, der Frauen in vielen Staaten Afrikas inspiriert hat, gegen koloniale Unterdrückung aufzustehen. Etwa in Kenia, Togo, Ghana oder Kamerun. Und dafür,
dass das Land in dieser Region wieder das wird, was es viele Jahre war, bevor der weiße Mann kam.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an den Frauenkrieg in Nigeria. Zeitzeichen morgen über den schottischen Schriftsteller Robert Louis Stevenson.